Mit unserem dritten und damit letzten Interviewgast diesen Monat blicken wir gemeinsam noch einmal zurück ins Jahr 2023. Bereits vor 2,5 Jahren habe ich im Podcast mit Martin Walz gesprochen, um das Thema Sportpsychologie zu beleuchten. Diesmal wollte ich noch genauer wissen, wie Sport und Psyche zusammengehören. Genauer gesagt wollte ich wissen, wie ein faszinierter Neurologe, Sportwissenschaftler und High-Performance-Coach darüber denkt. Martin ist nach seinem Amt beim Deutschen Wellenreitverband als Mental Coach und Performance Trainer nicht mehr Teil des Trainerteams. Mittlerweile ist er nur noch freiberuflicher Performance Coach und Berater, beispielsweise für Vereine wie die Frauenmannschaft des FC Bayern München oder direkt für Profiathletinnen und Athleten zuständig. Auch als IOC-zertifizierter Mental Health Coach für Elitesportler sieht er seinen Schwerpunkt in der holistischen Betrachtung und Arbeitsweise von Sportlerinnen und Sportlern. Sport und mentale Gesundheit sind ein großes Spannungsfeld. O-Ton, wo Leistungssport beginnt, hört Gesundheit auf. Hört rein in ein kurzweiliges Interview eines ausgewiesenen Experten. Wir sprechen über seine Erfahrung nach Olympia 2024 und was seine größten Herausforderungen sind in der täglichen Arbeit. Ich habe wieder einmal mit einem charismatischen und zugleich meinungsstarken Idealisten gesprochen, der für Sport brennt und jeden Tag ein wenig daran arbeitet, den Leistungssport gesund zu halten. Für mich ein inspirierendes Gespräch rund um Sport und die Psyche. Und jetzt direkt ins Gespräch. Viel Freude wünsche ich damit.
Stärke beginnt im Kopf. Dein Sportpsychologie-Podcast von Spomind.
Martin, herzlich willkommen nochmal zurück nach 2,5 Jahren im Spomind Podcast. Bei uns geht's direkt in die Frage rein. Warum nicht mehr beim Surfen?
Also ich bin schon noch beim Surfen, nur nicht mehr im deutschen Surfen, quasi, um es vielleicht zu konkretisieren. Also ich arbeite immer noch sehr viel für Profisurfer weltweit, auch für unterschiedliche Teams. Nur habe ich eben mein Honorarmandat als Bundestrainer sozusagen und als Co-Pro abgegeben. Genau, weil es einfach Zeit war, sozusagen.
Ja. Genau. Hast du, also verstehe ich mit der psychologischen Beratung, hast du noch ein anderes Trainermandat in Anführungsstrichen oder bist du da jetzt wirklich Vollblut-Sportpsychologe?
Nee, ich habe schon noch ein anderes Trainermandat, genau, freiberuflich, quasi auch als Honorar. Genau, aber nur nicht mehr fürs deutsche Surfteam. Für mich war es einfach, also wenn man es ganz ehrlich sagt, war für mich das der DOSB einfach auch nicht mehr ein System, wo man nachhaltig und wertschätzend mit Athleten auf Spitzenleistung trainieren konnte. Ich muss ganz klar sagen, dass auch wie das in Paris und Tahiti gelaufen ist, auch vom DOSB her einfach nicht meinem Anspruch von professionellem Arbeiten und sicheren Leistungssystem quasi entspricht. Und nach 8 Jahren habe ich dann doch und nach der zweiten Traineroffensive oder dritten Sportfördergesetz, was wiederum nicht kam, einfach auch für mich mit meiner Arbeitshaltung und so wie ich als Bundestrainer oder eben als Co-Bundestrainer Leistung nachhaltig entwickeln will, auch quasi so, dass es für Athleten nachhaltig ist, einfach gar nicht mehr möglich war. Also das war wirklich aufgrund des Verhaltens vom DOSB. Und eben die offiziellen Organe, wo auch natürlich ein deutscher Wellenreitverband auch natürlich die Hände irgendwann auch gebunden sind, die erst in dem Sinn nur ausführende Gewalt sind und einfach Dinge auch vorgefallen sind, wo ich nicht dahinter stehe und auch nicht mitgehen kann. Und dann war es für mich eigentlich schon nach Paris ziemlich klar, dass ich mein Mandat niederlegen will, habe natürlich in der Übergangsphase, in der Transition noch versucht, eben noch ein paar Brücken zu bauen. Ich meine, das Team ist toll versorgt, die Athleten, die nächste Generation kann weitermachen. Und ich glaube, da ist schon sehr viel gewonnen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war es einfach von der professionellen Haltung als Trainer und wie man Leistung nachhaltig entwickelt und wie man dann plötzlich in LA 28 Medaillen gewinnen soll, was jetzt die neue Herausgabe ist. Das passt für mich von und hinten nicht mehr zusammen. Und natürlich dann das Arbeiten immer weniger Spaß oder auch natürlich dem eigenen Anspruch gar nicht gerecht wird, sozusagen.
Ich hatte mir die alte Folge auch nochmal in Vorbereitung angehört und da sind wir eigentlich auch so ein Stück weit auseinandergegangen, dass wir uns nach Paris mal hören. Jetzt mit noch ein bisschen mehr Abstand ist es auch sehr, sehr spannend, was du jetzt gerade sagst. So als Recap oder als Erfahrung, Feedback von Paris. Ich will es ehrlicherweise auch nicht so eine Folge machen, die jetzt auf DOSB-Kritik auszielt, aber kannst du
das trotzdem? Genau. Also es ist gar nicht, also es ist quasi wirklich, muss ich auch nochmal ganz ehrlich sagen, das ist jetzt nicht Kritik, oh, das ist jetzt so böse oder irgendwie emotionalisiert, es ist einfach quasi nicht dem Stand gerecht. Also in der Rolle, in der Aufgabe als Organ hat für mich der DOSB einfach mehr schlecht seinen Beruf gemacht oder seine Rolle in unserer Gesellschaft eingenommen als recht. Und ich meine, vielleicht reicht einfach mal, wenn man mal bestimmte Zahlen noch mal ganz klar beschreibt im deutschen Leistungssportsystem, circa 6000 Leistungssportfunktionäre für 2100 Athleten. Damit ist, glaube ich, auch alles gesagt. Ne?
Ja. Lass uns das genauso da stehen. Ich habe jetzt auch in Vorbereitung auch noch mal ein bisschen geschaut, was du aktuell machst, beziehungsweise was auf deiner Homepage zu finden ist. Und da ist mir natürlich eins ins Gesicht gesprungen. IOC Mental Health im Elitesport zertifiziert. Unser Monatsthema ist ja aktuell Sport und Psyche. Das heißt, wie passt das zusammen und was macht Sport auch mit der Psyche? Und gerade weil du jetzt jemand bist, der sehr im Leistungssport unterwegs ist, auch als Performance Coach, wie du es auch schreibst, hilf mir mal bitte zu verstehen, was ist das mit vom IOC? Also ich finde es ja geil, dass es so eine Geschichte ist, aber ich habe es jetzt auch zum ersten Mal wahrgenommen durch dich. Vielleicht kannst du es so ein bisschen erklären.
Genau, also das ist eigentlich sozusagen der internationale Postgraduate-Schein für quasi Leistungspsychologen, sportwissenschaftliche Sportpsychologen, klinische Psychologen im quasi internationalen Spitzensport. Davon gibt es auch noch ein Diploma, so also die Welfare Officer der NOCs bei Olympia sind zum Beispiel alle haben das Diplom, Schrägstrich oder eben so ein Zertifikat. Das ist letztendlich die internationale Algorithmisierung oder internationale Professionierung der Leistungspsychologie. Also in dem Sinn, es gibt natürlich die Arbeitsgemeinschaft für Sportpsychologie, es gibt die deutsche Sportpsychologie, es gibt dann gibt es die FEPSAC, die europäische Variante. Und das sind alles tolle Scheine und tolle Akkreditierungen. Ist aber natürlich, wenn man jetzt fürs IOC oder auch für Weltverbände, wie ich für die ISA in der Medical Commission sitze, um Präventionsbarrieren für Spitzenathleten zu entwickeln, ist das sozusagen die internationale Form, wo natürlich auch andere Prävalenzen gezeigt werden, dass die Grundgesamtheit der Spitzenathleten auch andere Neurodivergenzen haben, andere Störungsbegriffe auch vorkommen, auch zum Beispiel natürlich sportpsychiatrische Thematiken bei einer Persönlichkeitsstörung, wie sehr hilft Maximalkraft? Training oder wie sehr kann das zum Beispiel auch bei einer bipolaren Störung quasi oder im Störungsbegriff anders wirken sozusagen. Und das ist halt sozusagen auf die sensible Gruppe der anderen Grundgesamtheit der Spitzenathleten zugeschrieben ist. Und das sind eben diese Anteile, die man dort lernt, um man natürlich auch bestimmt Kriseninterventionen oder auch konsiliarisch mit Sportpsychiatern oder Sportneurologen, die speziell nur mit diesem Feld zu tun haben, auch vernetzt und interdisziplinär arbeiten zu können. Sagen wir es mal so, wenn ich jetzt in einer bestimmten Krise oder Identitätskrise oder nach Olympia Athleten bei einem normalen Psychiater oder Psychotherapeut, wenn auch nie mit Spitzenathleten gearbeitet hätte, screenen lassen würde, würde ich quasi überall Auffälligkeiten bekommen. Ob das dann aber die richtige Interventionsplanung ist für eben die Erlebniswelt von Spitzenathleten, ist eben dann dahingestellt. Oder auch zum Beispiel, dass andere Grundgesamtheiten von Neurodivergenzen im Spitzensport vorkommen. Das heißt, ist dann vielleicht eine depressive Episode, wird die anders behandelt im klinischen Bereich? Und sollte man da vielleicht auch die richtigen Leute kennen oder ein Netzwerk haben, um sie an die richtigen Leute zu quasi bringen, die eben in diesem Setting arbeiten und eben nicht den Standardpatienten, quasi weiser alter Mann von, weiß ich, 55 Jahren mit den klassischen Zivilisationskrankheiten, die er alltäglich sieht. Und dann kann halt ein Arzt oder Ärztin oder Psychiater, Neurologe etc. oder auch ein Psychotherapeut vielleicht gar nicht quasi das Setting und die Erlebniswelt abholen und dementsprechend dann natürlich die Interventionsplanung oder auch der therapeutische Begriff im Krisensetting in dem Sinn gar nicht richtig betreuen oder sozusagen therapieren. Also wenn man es jetzt um diesen klinischen Bereich geht, und das sind eben Dinge, die eben dort durchgenommen werden, die in diesen Post-Credit-Scheinen eben konkret angesprochen werden. Das ein bisschen mehr spezifischer darauf geht, auch für die FIFA zum Beispiel. Also die FIFPRO ist da auch mit quasi involviert, die halt einfach sehr viel Forschung und Concept-Statement im Sportbereich, auch zum Thema Red S zum Beispiel oder Low-Energy-Defizit eben quasi publizieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel hier vielleicht, sagen wir in Deutschland oder Süddeutschland, eben wenn man jetzt nicht vielleicht eine Sportambulanz hat und vielleicht mit einer Sportneurologin zum Thema Low-Energy-Defizit oder Red-S-Symptomatik bespricht, kann es gut sein, dass Leute, die gar nicht im Spitzensport arbeiten, noch nie was von diesem Syndrom gehört haben, um jetzt an diesem Beispiel das so zu transportieren. Und das war der Grund, warum die IOC und FIFPRO auch die letzten Jahre, seit 2019, 2020, auch durch Covid immer mehr Consent Statement und auch diese Postgraduate-Zertifizierungen anbieten, auch in anderen Disziplinen der Sportwissenschaft, um da eine bessere Versorgung oder auch einfach ein besseres auch Wissen im internationalen Sport gewährleisten zu können.
Darf ich dich fragen, wo da so richtig wo der Beginn von Leistungssport so in dem Kontext passiert? Ist das schon sehr darauf geprägt, dass man so diese absoluten Top-Veranstaltungen wie Olympia besuchen muss? Oder ist das tatsächlich auch, ich sag mal so, auf Profisportniveau schon runterzubrechen?
Ja, also es ist auf Profisportniveau runterzubrechen. Also alle, man muss sich vorstellen, Leistungssport beginnt immer dort, wo Gesundheitssport aufhört. Das ist per Definition eben nicht gesund, ne? Und das Setting an sich ist ein ganz anderes Setting als quasi eine andere Sozialisierung und ja, deswegen ist es halt gezielt auf die Erlebniswelt von Leistungssportlern und Sportlerinnen zugeschnitten ein bisschen, ne? Und zum Beispiel, wir wissen auch von depressiven Symptomatiken, dass die Prävalenz kann im Spitzensport viel höher sein oder in manchen Sportarten auch quasi extrem hoch. Ja. Dementsprechend quasi kann das nicht zur Grundgesamtheit, so wie auch Frauengesundheit eben eine andere Gesundheit ist als Männergesundheit. Spitzensportgesundheit und die ganzen interdisziplinären Bereiche dort drin quasi eben auch vielschichtig und komplex. Wir wissen ja jetzt auch erst immer mehr, auch zyklusbasiertes Training, Neurotransmitterhaushalte bei Frauen und bei Männern unterschiedlich. Dementsprechend auch irgendwo sich psychotherapeutisch in der Pharmakobereich eben andere ja Algorithmen und Schemata gefahren werden, die dann die approbierten Fachleute natürlich dann machen. Und dafür ist dieser Postgraduate so ein bisschen vorgesehen für Ärzte, Psychologen, sportwissenschaftliche Psychologen, um sich hier so tiefer in die Materie auch einzuarbeiten.
Wird dort auch schon so ein Stück weit präventiv gearbeitet im Sinne von regelmäßige Screenings oder ist es wirklich ein reines kuratives?
Nee, genau. Also zum Beispiel der SMART-1 oder SMIRT-1, wenn man nicht approbiert ist, das sind quasi Screenings, die entwickelt worden sind vom IOC und von der FIFPRO, um 1 bis 2 Mal im Jahr auch Red Flags zu finden, Green Flags in Bereichen von Unsicherheiten, dass man da gezielte Screening-Tool hat, die vom IOC und von der FIFPRO eben quasi zertifiziert sind, um hier zu sagen, wir haben hier einen Red Flag oder Yellow Flag, ähnlich wie beim Concussion-Protokoll, ja, beim SCAT-5 zum Beispiel. Ich glaube, es gibt schon den SCAT-6, ist ja auch neurologisch quasi Gehirnschutz, geht auch die Sportpsychologen, Sportwissenschaftler, Athletiktrainer, Physiotherapeuten und natürlich auch die Sportorthopäden alle was an. Und so wie das SCAT-5-Protokoll, ist sozusagen das SMART-1-Protokol oder ein SMART-1 mal auch für die Prävention, für die Bereiche, wann es früh man sagen muss, da müssen wir vielleicht jetzt mal ein bisschen schonen oder da wäre es cool, wenn man der Athlet oder die Athletin eben einem Sportpsychiater oder Sportneurologen mal vorstellt, ob es vielleicht auch andere Blickwinkel auf bestimmte Symptomatiken zu geben. Genau.
Wenn du jetzt, ich sag mal so ein Screening schlägt so ein Stück weit aus und du kriegst das so in deinem Umfeld mit, wie würdest du dann mit den Leuten arbeiten? Oder wer gibt's dann schon aktiv oder brauchst du dort erstmal so ein Feedback im Sinne von, dass jemand, oh krass, habe ich gar nicht so wahrgenommen, Martin, lass uns mal bitte da, also so ein Auftrag sozusagen, oder gibt's dort auch?
Ja, also dadurch, dass ich jetzt nicht approbiert bin und ich ja auch kein klinischer Psychologe bin, in dem Sinn quasi, kann in dem Rahmen nach quasi bestem Wissen und Gewissen eine Krisenintervention, das heißt, man ist letztendlich wie ein Rettungsassistent, Notfallsanitäter oder jemand wie eine Notaufnahme, der eher weiß, okay, das ist jetzt orthopädisch, das ist chirurgisch, das ist neurologisch, das ist psychiatrisch, das ist quasi akut symptomatisch. Und dann geht es eher darum, eben wenn es gelbe Flaggen gibt oder Warnsignale, die richtigen Leute zu finden, die richtigen Leute zu kennen. Also dadurch, dass ich komplett freiberuflich bin, quasi habe ich halt ein Netzwerk aus tollen Sportambulanzen, Gynäkologinnen, Neurologinnen, Psychiaterinnen, Psychotherapeutinnen, wo man dann eben die, weil das ist oft das viel Schwierigere, den Athleten oder die Athletin in der bestimmten Lebenskrise, in der Phase, den richtigen Leuten zuzuführen. Und da natürlich Leistungssport oder Profisport nicht montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr passiert, müssen natürlich auch die Erlebniswelt auf der anderen Seite, also oft aus der Service-Seite, ob es jetzt eine Psychiaterin ist, eine Gynäkologin, ein natürlich da ein bisschen mitschwingen und nicht sich quasi angegriffen fühlen, wenn die Athletin am Sonntagabend aus Shanghai schreibt, ich bräuchte bitte einen Termin, ich land morgen. Geht's nicht gut.
Verstehe ich, ja.
Und das ist quasi das, was eben die Besonderheit dieser Grundgesamtheit von Profisportlern und Sportlerinnen weltweit eben ausmacht. Und im Idealfall vielleicht noch in 2, 3 Sprachen. Das ist die Erlebniswelt im Profisport. Ne? Also ich rede jetzt nicht von Nachwuchskader, von Jugendaufbau, sondern wirklich die ihren Sport professionell machen und davon leben.
Ist das mittlerweile deine Hauptklientel, dass du sagst, keine Ahnung, du arbeitest ausschließlich nur noch mit Profisportlerinnen und Sportlern zusammen, oder gibt's auch nochmal links und rechts, so wie du es quasi beim Wellenreitverband, sag mal so, in diesem Trainerkontext, Teil des Trainerteams, gibt's das auch noch? Oder bist du schon jetzt, oder ist der Swift von 2,5 Jahren sozusagen, als wir das letzte Mal gesprochen haben, schon noch sehr in diese Profisportwelt übergetreten?
Ich würde sagen, es ist schon 80% Profisport, wo ich quasi eher der Berater bin, eher so ein Leistungsberater, der halt interdisziplinär halt mit allen Disziplinen reden kann, aufgrund meiner Ausbildung und Berufserfahrung oder Ausbildungen und der Berufserfahrung. Dass es doch derzeit 80% wirklich eher eine Beraterfunktion hat. Es gibt noch einzelne Spitzenathleten, über die ich nicht sprechen darf, wo ich schon sehr gezielt und individuell auch dann sehr ins Coaching und Training gehe. Aber das ist natürlich nur im Profisurfen. Also ich habe nur im Profisurfen das Know-how und das Können, auch biomechanisch und technisch, taktisch, Leistung zu engineieren, einfach ob CT-Level oder ob es Olympia-Level oder etc. ist. Also da gibt es schon noch einige Spitzenathleten weltweit, für die ich verantwortlich bin oder die mir den Auftrag erteilt haben, individuell oder eben über Firmen etc. Und sagen wir, alle anderen Bereiche, auch als quasi Teamsportpsychologe vom FC Bayern Frauenteam, wo meine Aufgabe schon eher auch in der leistungssteigernden Psychologie, also was macht unser Gehirn schneller, adaptiver etc., aber wie vernetzt man das gut mit der Biomechanik, mit der neuromuskulären Ansteuerung und dann halt eben von der Fertigkeitsentwicklung, Stresstraining etc., eben dann diesen kleiner Prozentsatz von Krisenintervention, sozusagen Vernetzung, wenn die Krise kommt. Die Prävalenz ist da halt 14-16% im Jahr, ganz normal, wo man halt dann einfach eher sozusagen die Notaufnahme in der Sportpsychologie ist und schaut, dass die Menschen die richtigen Menschen bekommen, dass sie wieder nachhaltig Leistung entwickeln können.
Jetzt,
wenn das die Antwort auf deine Frage war.
Ja, schon. Also wie gesagt, wir kennen uns jetzt so ein bisschen und ich wollte jetzt ganz gerne so ein Swift nochmal zurückmachen. Jetzt steckst du extrem in dem Thema drin, hast extrem viele Fachwörter, womit ich jetzt was anfangen kann. Aber wenn wir da jetzt nochmal so rauszoomen und ein Stückchen zurückgehen und ich dich quasi frage, passt Sport und Psyche zusammen, beziehungsweise was sind so deine Erfahrungen der letzten 10 Jahre? Woran scheitert es? Was sind seine Beobachtungen? Wann fängt die Psyche quasi an, vielleicht auch so im Kontext Sport Schwierigkeiten zu machen? Beziehungsweise ja. Im Umkehrschluss, gibt es auch deiner Beobachtung nach sportliche Tätigkeiten, Aktivitäten etc., die helfen eigentlich die Psyche so ein Stück weit wieder einzufangen, um vielleicht nochmal so dieses ganzheitliche Bild auf Sport und Psychologie zu lenken, so aus deinen Erfahrungen?
Ja, also wenn man es jetzt mal quasi rein die Psyche mal bespricht oder die Psychologie, es geht ja einfach um Verhalten von Menschen mit ihren ganzen Erfahrungswelten, Emotionen, Motivation, Triebe. Ja, und dann kann man das nochmal unterteilen. Was ist Kognition? Was ist Motivation? Was ist Volition? Also es ist so vielschichtig und dann sind wir immer noch nicht im mentalen Gesundheitsbereich oder dann sind wir immer noch nicht im psychotherapeutischen Bereich. Das wird ja auch in einem deutschen Volksmund gerne verwaschen oder vermisst. Da muss zum Psycho, da stimmt was im Kopf nicht so auf die Art. Wobei jetzt eigentlich die Psychologie und Soziologie eigentlich nur ein menschliches Verhalten beschreiben und wie sie halt mit Antrieben, Wünschen etc. Irgendwie durchs Leben wandeln. Ne? Mhm. Und die Psychologie des Spitzensports oder die Psyche des Spitzensports ist halt generell ein Bereich, der anfängt in dem Moment, wo man anfängt, hobbymäßig aus Spaß und Freude was zu tun. Ja, also deswegen ist die Frage, die Psyche, ab wann spielt die eine Rolle, wenn eine 14-jährige Volleyballspielerin sich dreimal die Woche freut, mit ihren Mädels Volleyball zu spielen zum Beispiel und die Trainerin oder der Trainer ist noch voll cool. Und man freut sich jeden Dienstag schon, dann hat ja die Psyche schon eine große Rolle für den Sport in dem Sinn. Also man lernt so eine lebenslange Teilhabe an Bewegung. Ja, unser Gehirn ist evolutionär technisch komplett auf Informationsverarbeitung und Bewegung getrimmt. Nur weil wir jetzt in der heutzutage 200 Jahre in der industrialisierten Welt leben, haben wir trotzdem noch quasi Dinge, die in uns angelegt sind seit 60.000 Jahren. Ja? Dopamin, Serotonin, Noradrenalin, Adrenalin, Cortisol, Hormone, Neurotransmitter, die uns helfen sollen, in der Natur zurechtzukommen oder Kinder großzuziehen, Essen zu bekommen, Häuser zu bauen etc. von der Menschheitsgeschichte. So, das heißt, der Sportbereich oder Bewegungsbereich ist eigentlich ein Bereich, der in dem Moment anfängt, wo man merkt, dass selbst Laufen lernen ja eine motorische Fähigkeit ist und irgendwie man kann rennen, man kann laufen, man kann Dinge fangen. Also eigentlich was Urmenschliches, das heißt, in dem Moment, wo die Psyche was im Sport zu tun hat, in dem Moment, wo der Mensch sich als bewegendes Individuum begreift und in Interaktion mit der Umwelt tritt, ob das jetzt im Spiel ist oder ob das im Jagen ist oder im Überlebenskampf, kann man jetzt jede Definition rausnehmen. Das heißt, letztendlich die Mentalität oder Geistigkeit beginnt ab dem Moment, wo der Mensch sich als bewusstes Wesen begreifen kann. Sozusagen. Und Dopamin ist ein belohnendes Verhaltensneurotransmitter. Das heißt quasi, das Verhalten wird wiederholt, weil irgendwie eine, so eine Belohnung dahinter ist. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, in der tiefen Psychologie aus den 80er Jahren, wenn ich jetzt in die Psychoanalyse, das klassische Freudsche Thema so auf die Art, sagen würde, ja, warum machen die denn Extremsportarten? Würde ein Tiefenpsychologe vielleicht von 1935 sagen, ja, die haben einen Todeswunsch. Mhm. Ist überhaupt nicht der Hölle, sondern sie haben eigentlich einen Spielwunsch in dem Sinn, ja. So, oh, was ist da oben auf dem Berg? Ah, boah, das ist der höchste Berg, ich will auf den Berg hochlaufen. Ist das jetzt Sport? Ist das Extremsport? Oh, ich will der Beste sein im Freeski. Ich springe über einen Riesenkicker. Mit drei Korks. Wenn es jetzt darum gehen würde, evolutionspsychologisch, dass unser Gehirn nur auf Schutz geprimed wäre, warum sollten wir dann über Kicker springen wollen? Ja.
Ja.
Also das heißt, dieses Gefühl der, was ist dahinter und was ist da drüber und wohin kann ich da gehen oder kann ich es schneller, kann ich es härter, kann ich es lustiger, sind menschliche, urmenschliche Antriebe. Und letztendlich haben wir, glaube ich, im Sportsystem mehr oder weniger ein System entwickelt, wo Anteile, die wir in der Menschwerdung seit 60.000 Jahren kaum mehr haben, also quasi sozusagen in eine andere Umwelt packen, die uns begeistert. In dem Sinn, Psyche beginnt ab dem Moment, wo wir uns als bewusstes Wesen wahrscheinlich begreifen, als bewusstes Mensch, der die Umwelt manipulieren kann und gestalten kann. Wie die Kunst sozusagen, würde ich es jetzt sagen. Also es ist jetzt quasi weit vorgegriffen und aus verschiedenen Blickwinkeln. Ja, aber ich würde sagen, das wäre so, also es beginnt in dem Moment, wo wir anfangen zu merken, oh, ich muss irgendwie über das Ding besser springen. Oder dass ich nicht mehr in den Teich falle, als Kind zum Beispiel, ja.
Hilft auf jeden Fall. Ich finde das ganz schön, dass du das nochmal so aufmachst, dass Sport, so, das ist zumindest das, was ich jetzt gerade so rausinterpretiere, dass Sport so der Rahmen ist, wo man sich gefahrenfrei, vermeintlich, zumindest nicht, wenn es um die Lebensgefahr ist, gilt, im Sinne von Kämpfen wie früher vielleicht ja zu Gladiatorenzeiten, also wo man sich zumindest gefahrenfrei bewegen und seinem inneren Trieb nachgehen kann. Ich würde ganz gerne hier nochmal so einen Begriff anbringen, den du auf deiner Homepage auch geschrieben hast. Holistische Trainingssteuerung. Erzähl uns mehr dazu.
Genau, also ihr seid ja Spomein, das heißt, dass ihr irgendwie die Zuhörer werden ja sich in irgendeiner Art und Weise mit Sportwissenschaften schon mal auseinandergesetzt haben oder was ist Sport? Oder haben wir schon mal gehört, es gibt Strength Conditioning, dann gibt es Biomechanik, dann gibt es Kraft, dann gibt es Spielanalysen, GPS-Tracking, Leistungsdiagnostik, Screenings, so wie es halt einen Gynäkologen, einen Zahnarzt gibt, einen Internisten, einen Anästhesisten, Nephrologen. Gibt es natürlich, ist ein Sport eigentlich eine Wissenschaft? Eine Sportwissenschaft ist eine Wissenschaft, die sich auch ganz vielen Urdisziplinen eigentlich zusammensetzt, von Physik bis Medizin, bis Psychologie, Neurologie, Anatomie. Und wenn man jetzt von holistischer Trainingssteuerung ist, so wie viel Leistungsdiagnostiker entwickeln quasi zu ihrer Trainingssteuerung, sagen wir jetzt mal, in der Ironman, in der Ironman-Distanz noch das kognitive Load-Management. So, das heißt, wenn man jetzt von holistisch spricht, eben, ist halt eben den Sportler oder den Performer so ein bisschen mal aus allen Blickwinkeln zu betrachten. Ja, also von VO2 Max bis Laktat-Threshold bis CK-Werten bis über Handlungsmotive bis hin über Stress Recovery Scales. Also quasi, wenn man jetzt alles, was neurologisch, was ist Nervensystem, was ist Energiebereitstellungssystem, was ist Sauerstoffsystem, was das alles leisten kann, plus aber das neurologische und das exekutive System und wie viel motorische Fähigkeiten sind angelegt. So, das kann man jetzt allein, so wie ich es jetzt zusammengezählt habe, könnte man schon, ah ja, das sind die ganzen Blickwinkel. Du kannst auf jemanden schauen, der eine Maximalkraft im Unterschenkel hat von bestimmten Zahlen, der aber es vielleicht gar nicht ansteuern kann, weil die neuromuskuläre Ansteuerung nicht da ist. Sondern ob man auch noch bis weiter bis ins Neuroathletiktrainer, dass die Umschaltung irgendwo vielleicht verkehrt ist oder quasi das Gehirn gar nie gelernt hat, komplett den Muskel so mit der Maximalkraft anzusteuern in einer motorischen Bewegung. Und dann kommen wir eben auf diese holistische Trainingssteuerung, ganzheitliche Trainingssteuerung. Und das war halt das Glück meines Studiums, auch mit einem sehr hohen kognitiven Forschungsanteil hatte, dass ich natürlich die Thematiken, wie hängt das mit der Maximalkraft, mit den Laktatwerten zusammen, mit der VO2 Max, dass das Gehirn das vielleicht so wahrnimmt, dass es jetzt nicht mehr das Ziel anvisieren kann.
Das ist ganz schön, dass du das jetzt auch noch mal so beschreibst, weil ich habe manchmal den Eindruck, in dieser Welt von Daten, Fakten und auch von dieser alten Betrachtungsweise Dinge auseinandernehmen zu müssen, wandern wir jetzt mehr und mehr wieder in so eine Welt der schlauen Interpretation beziehungsweise der Verknüpfung. Würdest du deine Rolle genau dort sehen, Martin, dass du sagst, es ist meine vielleicht größte Stärke, aber letztlich auch größte Aufgabe, diese ganz, ganz vielen Sachen, die wir früher vielleicht auch auseinandergenommen haben, jetzt wieder zusammenzubringen. Und jetzt, sorry, aber man nennt es dann einfach holistische Trainingssteuerung, weil es einfach darum geht, es wieder komplexer zu betrachten.
Ja, das würde ich so sagen, ist so ein bisschen der Vorteil oder durch meine Lebens- und Wanderjahre und Ausbildungsjahre und die Zertifizierung. Psychologe würde jetzt sagen, du bist kein richtiger Psychologe, Leistungsdiagnostiker würden die sagen, ein bisschen Leistung. Also ich bin nirgendwo angehörig, also beziehungsweise es wird mir so gespiegelt, man ist halt kein Fisch, kein Fleisch, kein nichts. Was aber genau in der heutigen Zeit die Stärke ist, dass man halt sehr schnell interdisziplinär vernetzt denken kann. Wenn das auf gute universitäre Abschlüsse mit viel Forschungserfahrung plus mal lange Zeit Berufserfahrung stößt und dann noch eine Berufsausbildung etc. und noch ein paar Postgraduate-Scheine und lang in diesen Erlebniswelten agiert hat, kann man dann schon sehr schnell Schnittstellen schaffen und Brücken bauen. Also ich würde mich schon eher sagen, ich bin schon eher Brückenbauer auch zu allen Disziplinen. für die Athleten und Athletinnen, um halt quasi letztendlich es mehr bedarfsgerecht für den Menschen, der da vor uns steht, quasi ist. Ja, halt den Menschen schon so, wir haben mehr Vernetzungen und Verknüpfungen, chemisch, neuronal, mechanisch, als Sterne in unserer Galaxie. Das ist eine Zahl, die unser Gehirn bewusst nicht greifen kann, wie viel das ist. Und dann zu glauben, one size fits it all, oder wenn man jetzt so und so viel Watt tritt, dann kommt schon das raus, und die, die halt nicht hinten rauskommen, die haben es halt nicht genug gewollt. Das ist eine geistig eingeengte sportwissenschaftliche Meinung. Und was mir halt eben aber auch damals in der Forschungszeit, als ich lange in Australien war, als ich viel mit den Eye-Tracking-Analysen und den Handlungsforschungsthematiken beschäftigt war, also wie unser Gehirn Informationen aufnimmt, Informationen verarbeitet und dadurch Outputs generiert, ob das jetzt im Surfen ist oder in der Luft- und Raumfahrt. Was mir da immer sehr aufgefallen ist, dass viele Modelle, die wir auch in der klassischen Sportwissenschaft lernen, also was weiß ich, Metzel, Dalames, Hohmann, Bewegungskopplung oder Bewegungsrhythmisierung oder die klassische deutsche Sportwissenschaft, international sind das Modelle, die überhaupt nicht anerkannt sind. Also wer danach publiziert, wird international gar nicht irgendwie anerkannt, und die lernen wir heute noch im Grundstudium. Oder als ich als Uni-Dozent gearbeitet habe, musste ich Modelle Studierenden präsentieren, die international und neurowissenschaftlich überhaupt nicht richtig sind. Also, und auch schon gar nie überprüft worden sind, sondern die nur deduktiv abgeleitet worden sind. Aber unser Gehirn verschaltet Informationen so überhaupt nicht, ne? Deswegen finde ich es als komplett wichtig anzuerkennen, dass viele Dinge uns viele blinde Flecken erklären. Und die aber heute viel neuer und integrativer zusammengesetzt werden müssen. Da gehen wir zurück bis Bernstein. Die Freiheitsgrade-Thematik zur Kontrolle der Koordination, ja. Also wenn man jetzt mal richtig in die Thematik tief reingehen würde, dann muss man halt verstehen, dass sich halt die deutsche Sportwissenschaft anders entwickelt hat als die, ja, als die internationale Sportwissenschaft oder was aus der Sowjetunion damals noch kam. Man sieht jetzt überall Plyometrie wiederkommen. Die ganzen Dinge gab es in den 80ern auch. Man kann es auch nur besser beschreiben, wie sie helfen, ne? Und wo sie unterstützen können, zum Beispiel. Ja, und ich glaube, da sind ganz viele Bereiche, wo ich mich jetzt schon eher sehe, dass es jetzt ein krasser Vorteil ist, ein Allrounder zu sein, aber ein Allrounder mit sehr viel Tiefen und klarem Wissen auf Wissenschaft und aber Berufserfahrung und natürlich auch mit drei Sprachen, dass ich die Glück hatte, die Wanderjahre weltweit zu haben, weil das hilft schon, also es hat, man kriegt schon sehr viel Demut auch zur Disziplin, zum Leistungssport, sehr viel Respekt für die Athleten, Athletinnen weltweit, was die alles leisten, wie die da hingekommen sind, dass ich mich da jetzt schon mittlerweile als Advokat sogar eher sehe und deswegen auch gerne eben im Weltverband sitzt, da auch sehr viel berat für Athleten, der sehr gern immer für sehr viele Athleten auch im Profisurfen weltweit arbeiten darf und durfte. Und ja, das ist so ein bisschen meine Aufgabe, glaube ich.
Wir sind jetzt schon fast bei der halben Stunde wieder angekommen, und ich finde es wundervoll, dir mal wieder zuzuhören, wie du vom Hundertsten tatsächlich ins Tausendste kommst und damit ja auch schon alleine diese Fähigkeit, Dinge zu verknüpfen, sehr gut auch verbal quasi beschreibst, finde ich großartig. Martin, trotzdem vielleicht noch mal so ein bisschen eine Frage so zum Abschluss. Was denkst du, was ist aktuell so die größte Herausforderung? A, vielleicht für dich, zweitens aber vielleicht auch, also B, auch für dieses Thema Sport und Psyche, gerade vor dem Kontext gesund zu bleiben. Ich meine, du hast es vorhin schon nochmal schön mit der Definition, Leistungssport beginnt da, wo Gesundheitssport eigentlich aufhört, nochmal zusammengefasst. Und trotzdem will ich es nicht so einfach halten. Will es ein bisschen komplexer vielleicht auch nochmal von dir hören. Was ist die größte Herausforderung für dich, und was ist so zwischen Sport und Psyche da irgendwie eine gute Balance zu finden?
Also vielleicht, also ich will nicht für andere sprechen, ich kann es jetzt mal für mich sprechen und vielleicht auch einfach, weil ich damit gar keinen Stress habe, das mal selber zu erkennen. Allein für Bundestrainer die psychische Gesundheit hochzuhalten, ist auch schwierig. Auch wenn man als Sportpsychologe ausgebildet ist, ja. Also und ich glaube, wenn ich diese Erlebniswelt mal kurz zeichne als Bundestrainer, 220 Betreuungstage im Jahr, immer alles unter Jetlag. Für ein Team verantwortlich zu sein und vielleicht noch als Sportpsychologe freiberuflich weltweit für ganz viele andere Athleten. Als letzter das Licht auszumachen. Lieber schlafst du auf dem Boden, bevor Athleten ein Doppelzimmer teilen müssen. mit deinem Team. Also das ist, ich spreche da jetzt nicht oder will das nicht in der Opferhaltung definieren, aber oder viele Leute glauben, das ist doch der Traumberuf, aber ich glaube, dass die meisten Menschen das nicht durchhalten würden. Was eigentlich die Schlagzahl mit sich bringt an Flügen, an Betreuungsschlagzahl, an Druck, an Unterbezahlung. Und das ist immer noch ein privilegiertes System, weil der Bundestrainer, der Adler, hat ja ein Prestige, ja. So, und dann hast du deinen Honorarvertrag für 4 Jahre oder bist fest angestellt nach Tarifvertrag öffentlicher Dienst. Schön safe, super safe, der Funktionär, der Sportdirektor, alles super safe. Gehen dann alle 38 jedes Jahr zu ihren Fortbildungen, zu ihrem gemeinschaftlichen Treffen etc. So, und dann siehst du, ich kann jetzt nur von der Bundesrepublik sprechen, Athleten, die nicht einmal nach einer Goldmedaille nicht einmal wissen, ob sie nächstes Jahr noch zur Sportfördergruppe ihren Platz bekommen. Es gibt Athleten, die nicht einmal wissen, ob sie Athletinnen, die Angst haben, schwanger zu werden, weil sie nicht wissen, wie sie es finanzieren, weil die Sporthilfe nur 700 Euro ist. So. Das heißt, wenn ich schon struggle, als erwachsener Mann mit 40 Jahren, alles unter einen Hut zu kriegen und dann noch ein guter Ehemann zu sein und dann noch für seine Partnerin da zu sein und dann noch quasi die Familienplanung zu machen und noch toll zu investieren und noch seinen eigenen Sport zu machen. So, wenn das für jemand mit einem Master auf Abschluss und viel Berufserfahrung immer wieder eine riesige Gratwanderung ist und man manchmal echt nicht in der Balance lebt, gar nicht. Per Definition ist da keine Balance. Und wenn man als Sportpsychologe dann auch eben sieht, was einem gegenüber manchmal sitzt und wie die strugglen, gerade die, die alles tun, die Gladiatoren unseres Systems, die mit nichts und wieder nichts abgespeist werden, die nicht in Sicherheit leben können, wo Frauen nicht mal abgesichert sind, wenn sie Sport machen und das in einer demokratischen Republik wo das immer als höchstes Gut ist und dann wieder mal irgendwann dazustehen und mal wieder, ich habe das selber an mir erfahren, ja, woran hat's gelegen, warum keine Medaille etc. Und dann steht man da und denkt sich, wow, krass. Und wenn ich mich jetzt reinversetze in 23-jährigen Spitzenathleten oder Athletin, die für das Land schon viel getan haben, sozusagen im Medaillenspiegel, wenn man das jetzt im Sport und als Kultur gut sieht, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wir machen zu wenig, viel zu wenig im organisierten Spitzensport in Deutschland. Und natürlich ist es, ich bin privilegiert, weil ich jetzt hier erzählen darf, wie ich sehe, weil ich freiberuflich bin und nicht mit jemandem in Abhängigkeit stehe. Aber ich möchte schon auch ganz klar das System anprangern, was es mit den Leuten macht. Und in der heutigen Zeit wird es immer schlimmer. Dass ich verstehe, warum keiner mehr ehrenamtlich coachen möchte, warum niemand mehr sich im Verein engagieren möchte, weil wie soll man das noch schaffen? Und wie sollen das Eltern noch schaffen, ihr Kind jedes Wochenende zu jedem Spiel zu fahren? Und dann kommen wir eben dahin, Sport ist ein Kulturgut und wird auch so im Grundgesetz oder in unserer Gesetzgebung so auch gesehen. Deswegen unterstehen wir dem BMI. Und dafür gibt es dann so ausführende Organe wie der DOSB. Und da gibt es ganz viele Menschen, die ganz viel tun, also in den Olympiastützpunkten, die wirklich mit vollem Herzblut Stützpunkttrainer, Bundesnachwuchstrainer, Physiotherapeuten, die für einen Apfel und ein Ei alles für ihre Athleten und Athletinnen tun. Die Athleten und Athletinnen, die wirklich jede Extrameile gehen würden, aber mehr Angst haben, dass sie danach bei der Arbeitsagentur landen, anstatt vielleicht sogar mal ein halbes Jahr in Elternzeit gehen können, wenn man jung Papa oder Mama wird. Und deswegen hoffe ich, dass ich aus meiner Erlebniswelt, weil ich möchte nicht für andere sprechen, sondern so wie es ich spüre und wahrnehme und sehe und natürlich kein Machtverhältnis habe oder nicht in Abhängigkeit stehe zum DOSB oder zum BMI oder zu Verbänden, halt ganz sagen kann, ja, weil es verschoben ist, weil es falsch ist, weil es nicht richtig ist, weil Athleten würden ihren Spitzensport immer tun, immer. Auch ohne Förderung, aber plötzlich in ein System zu kommen, wo man plötzlich keine Startplätze bekommt oder aus politischen Gründen abgesägt wird, obwohl die Leistung da ist und dann auch versucht wird, nachhaltig Jugendarbeit aufzubauen, aber gerade da die Sportpsychologie oder Leistungspsychologie nachhaltig für die Trainer auch und Coach to Coach entwickelt wird, nee, dafür ist nie Geld da. Und dann möchte ich auch als Bundestrainer nicht mehr irgendwo stehen und zu sagen, ja, warum haben wir keine Medaillen in Tahiti bekommen? Warum haben wir keine Heats gemacht? Vielleicht liegt es auch daran, dass man nicht immer einen Physiotherapeuten oder einen Arzt etc. mit zur gefährlichsten Welle der Welt bekommt. Oder nicht immer Trainingsgelder hat, dass man auf dieser gefährlichen Welle trainieren kann, regelmäßig. Also es, ja. du siehst, das wird viel nicht schmecken, was ich sag. Aber es sind immer noch Fakten.
Ja, es ist auf jeden Fall deine Erfahrung und deine Tiefe, die du jetzt quasi im System mit eingetaucht bist. Es ist schon ein Stück weit erschütternd, nochmal so gespiegelt zu bekommen, dass du es auf den Punkt bringst. Und gleichzeitig, ja, es ist, ich teile auch so diese Ohnmacht im Sinne von Abhängigkeit, wenn wir halt dann vor Augen geführt bekommen, wer es eigentlich entscheidet und wie viel Einflussnahme dann auch in der breiten Masse dann da ist. Das teile ich schon. Deswegen, danke für den Einblick sozusagen. Ja.
Wohl, aber wie gesagt, es ist kein DOSB-Bashing oder es läuft alles schlecht. Es ist eher eine Sprache für die Athleten und Athletinnen, die ich immer gesehen habe, die alles geben. Die ihren Sport ohne uns Bundestrainer, ohne uns Leistungssportreferenten, ohne uns alle das machen würden. Ohne die Verbandsberater beim DOSB, die würden alle zum Weltcup fliegen, die würden schauen, wie sie selber finanziert, macht ja eh jeder. Aber wenn du jetzt dann noch denkst, du hast vielleicht zwei Kinder, die im Spitzensport sind, vom DOSB kommt wenig Geld, die sind Weltspitze, ja, dann kannst du mal echt das Häuschen von der Oma draufgehen lassen, dass du auf dem Weltcup wenigstens Top Ten erreichst. Da hast du nun aber noch nicht mal mit allen geredet. Und deswegen da, dass du psychologisch irgendwann ausbrennst, ist ja irgendwo nachvollziehbar. Du fliegst dann durch die Welt, weißt nicht, ob es reicht, investiert für jedes Weltcup-Jahr 50.000 bis 60.000 Euro. Vom Verband wird nur ein Teil finanziert. Ist ja auch in Ordnung. Also es ist auch gar kein Verbandsbashing, weil es gibt überall ganz tolle Menschen, die ganz viel leisten und ganz viel tun. Dennoch ist es halt nicht richtig, wenn 6.000 Leute das verwalten und nur 2.000 Leute den Sport machen.
Ja. Ich auch. Also teile ich deine Gedanken dazu. Ja.
Und das heißt, die Psyche, das heißt eben da auch, und deswegen ist es so toll, was Athletes in Main tut, in Berlin, Robert-Enke-Stiftung, wie Athleten Deutschland mittlerweile agiert, dass es so viel Gesprächer und Stimmen für die Athleten und Athletinnen gibt, auch Anlauf gegen Gewalt. Also, dass es mittlerweile dieses unabhängige Zentrum gibt. Das ist total viel, aber mit wie viel Widerständen diese Dinge überhaupt durchgesetzt werden? Eigentlich dürften da gar keine Widerstände sein.
Die Frage, ob es dann das gegeben hätte, ja, aber es stimmt schon. Verstehe. Sehr gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder für deinen schonungslos offenen und ehrlichen Einblick und den Austausch. War wieder extrem viel dabei. Danke dafür, Martin. Wie immer bei uns, deine letzten Worte.
Ja, denkt's miteinander, unterstützt euch, habt euch ein bisschen mehr Liebe. Ich glaube, das ist zurzeit vielleicht wichtig in dem Zeitgeist. Umarmt euch, sprecht miteinander, schaut, dass was vorangeht. Mehr ins Wir kommen. Ich glaube, das wird derzeit auf allen gesellschaftlichen Ebenen vielen helfen. Also liebevoll schmunzelt, aber ich glaube, dass deswegen die Psyche und die mentale Gesundheit so wichtig ist und die mit reinzudenken und auch, dass eben Leistung nachhaltig auch aushaltbar ist für die jungen Körper und Seelen.
Ja.
Und ja, das kann ich nur weitergeben. Und dankbar, dass ich mal wieder bei euch zu Besuch war und Phil, wirklich krass, das ist schon 2,5 Jahre. Ich hoffe, es ist ein interessanter Bogen gespannt worden.
Ich denke auch. Ich werde auf jeden Fall alle nochmal die erste Folge mit uns quasi verlinken. Und ja, Martin, vielen Dank für den Einblick und ja, bis dahin.
Bis dahin, Phil. Dank dir. Ciao, ciao.
Danke, dass du heute wieder dabei warst. Um stets up-to-date zu bleiben und keine Episode zu verpassen, abonniere uns gern in der Podcast-App deiner Wahl. Ganz egal, wo du diese Episode hörst, du findest auf einer Extra-Seite stets die Shownotes mit klickbaren Links zu unseren Gästen sowie zu unseren Kanälen und Kontaktdaten. Hilf uns, mehr Menschen mit unseren Inhalten zu erreichen. Empfehl uns gern weiter und lass uns vielleicht eine Rezension bei Spotify oder Apple Podcast da. Wir freuen uns auf jede Art von Feedback von dir und werden dieses berücksichtigen. In diesem Sinne, lass uns doch gemeinsam wachsen und die Zukunft des Sportes innovativer und gleichzeitig menschlicher gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Stärke beginnt bei uns im Kopf.
Free audio post-production by alphonic.com.